Und ich glaube, das Dramatischste wäre, eben diese Transformationen, die gerade gleichzeitig einfach per se stattfinden, zu versuchen, miteinander zu verbinden. Weil ansonsten, wenn die digitale Transformation eine unnachhaltige Transformation per se gleichzeitig ist, ja, dann ist das das größte Problem, was wir hätten. Also deswegen beides gezielt miteinander verbinden. Per se ist die Digitalisierung sicherlich nicht nachhaltig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Twinsight Podcasts. Bei mir zu Gast heute ist Professor Dr. Stefan Hahnkammer. Stefan ist Professor für nachhaltige Unternehmensführung, Innovation und Entrepreneurship und Prodekan des Fachbereichs Wirtschaft der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Er leitet dort den Studiengang Nachhaltiges Wirtschaften und ist Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer des REGWI Instituts für regeneratives Wirtschaften. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Stefan, du bist, wenn man es ganz genau nimmt, Kunsthochschulprofessor und ich durfte auch im Vorfeld erfahren, du bist in deiner Freizeit musikalisch mit Gitarre und Gesang. Was hat für dich Nachhaltigkeit mit Kunst zu tun?
Ja, wahrscheinlich ist die kulturelle Dimension sowieso schon mal eine Dimension der Nachhaltigkeit, könnte man sagen. Auch die kulturelle Entwicklung ist ein Teil, der, glaube ich, für das Menschsein und für die menschliche Entwicklung ganz, ganz wichtig ist. Aber gleichzeitig kann man, glaube ich, auch ganz gut feststellen, dass wir auf unserem Weg, eine nachhaltigere Entwicklung einzuschlagen, unbedingt ja Kreativität, künstlerische Impulse brauchen. Das heißt, dass wir ja so ein bisschen lernen, manchmal die Perspektiven zu wechseln, zu ganz anderen Antworten zu kommen. Und da hilft Kunst. Da hilft mir manchmal auch das Auseinandersetzen mit ein paar Inhalten in der Musik. Sei es, wenn ich ein Lied mal schreibe oder überhaupt einfach ja so ein bisschen mehr mit dem Bauch auch mich mit einigen Dingen auseinandersetze.
Schön, danke. Wenn man noch einen Schritt tiefer geht, dann bist du ja eigentlich ein betriebswirtschaftlicher Forscher. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich glaube, jeder hat vielleicht so eine Idee, wie naturwissenschaftliches Forschen funktioniert oder zumindest eine grobe Ahnung. Also man macht Experimente, man beobachtet, man versucht zu beschreiben mit Modellen, mit Mathematik. Wie funktioniert das Ganze bei Wirtschaftsforschung? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
In der Wirtschaftsforschung versuchen wir eigentlich uns daran zu orientieren, wie auch naturwissenschaftliche Forschung funktioniert. Nur, dass das manchmal natürlich noch ein bisschen komplexer ist insofern, als dass wir Organisationen und Menschen in Organisationen beobachten. Aber im Prinzip kann man auch sagen, wenn wir quantitative Forschung machen, dann sammeln wir auch Daten. Wir sammeln Fragebögen, wir werten statistisch verschiedene Zusammenhänge aus und versuchen dadurch Rückschlüsse darüber zu treffen, wie bestimmte Maßnahmen, Konzepte, Überlegungen, Initiativen auf eine andere Variable wirken. Das heißt, wir orientieren uns bei unserem Anspruch, könnte man sagen, an der naturwissenschaftlichen Forschung. Und trotzdem sind gerade Menschen und ihr menschliches Verhalten, da kann die Psychologie auch ein Lied von singen, ja, vielleicht besonders komplexe Exemplare.
Und wenn wir jetzt uns gerade dieses Forschungsfeld Nachhaltigkeit anschauen, dann würde ich meinen, das ist doch ein verhältnismäßig junges Forschungsfeld. Wenn du uns vielleicht mal mitnehmen könntest, so ein bisschen in die Historie, wie ist das entstanden und wie hat sich auch diese Betrachtung, diese wissenschaftliche Betrachtung in den letzten Jahren verändert?
Ich glaube, man kann als erstes sagen, dass Nachhaltigkeitsforschung ganz grundsätzlich ein ganz interdisziplinäres Forschungsfeld ist. Es gibt naturwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung, es gibt, man könnte sagen, aus der Geografie Nachhaltigkeitsforschung, es gibt volkswirtschaftliche Nachhaltigkeitsforschung, betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeitsforschung. Wir treffen uns eigentlich immer an verschiedenen verbindenden Orten, könnte man sagen, miteinander. Also die Debatte um Nachhaltigkeit, so wie wir sie heute führen und mit den Begriffen, wie wir sie führen, ist 30, 40 Jahre alt. Sie hat noch ein paar ältere Rückläufer, wenn man an so Berichte denkt, wie den Bericht des Club of Rome. Ja, da könnte man sagen, aber auch, das ist eigentlich am Ende Ergebnis von Nachhaltigkeitsforschung, weil was haben die da gemacht? Die haben große Modelle entwickelt, damals noch mit sehr beschränkten digitalen Technologien, könnte man sagen, und haben versucht, Forecasts dafür zu erstellen, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die Ressourcenverfügbarkeit auf der Erde aussehen. Und haben Abschätzungen darüber gemacht, beispielsweise, wie viel Erdöl uns noch zur Verfügung steht und ob damit eine weitere wirtschaftliche Entwicklung, wenn man damals die Entwicklung fortgeschrieben hätte, noch möglich wäre. Und wenn ich mir jetzt meine eigene Forschung anschaue heute, dann ist die sehr, sehr ausdifferenziert mittlerweile. Also das heißt, wir arbeiten oft an vielen kleinen Phänomenen. Ich habe in meiner Vergangenheit, wenn ich an meine Doktorarbeit zum Beispiel denke, mir angeschaut, wie bestimmte Nachhaltigkeitsinformationen Menschen, wenn sie digitale Tools, zum Beispiel Konfiguratoren verwenden, in eine bestimmte Richtung nudgen können. Also können bestimmte Informationen Menschen dazu bringen, einen nachhaltigeren Fernseher zu bestellen oder einen unnachhaltigeren Fernseher bestellen. So spezifisch sind im Zweifel jetzt spezifische Projekte in der Nachhaltigkeitsforschung. Ja, wie reagieren Menschen auf Informationen? Und das können wir nutzen, um nachhaltigere Produkte zu verkaufen und besser zu verstehen, wie dieser Verkaufsprozess aussieht. Das wäre jetzt ein Mini-Mini-Ausschnitt, aber das wäre ein Teil dieser großen Nachhaltigkeitsforschungsbubble.
Das heißt, das ist ja schon, kann man sagen, wahrscheinlich verhaltenspsychologischer Aspekt, den du dir jetzt hier angeschaut hast.
Genau, dieser eine Aspekt wäre verhaltenspsychologisch und man würde sich dann natürlich überlegen, okay, zu was führt das? Ich würde sagen, mein grundlegender Forschungsansatz, also da treffen sich ganz viele meiner Studien, sind Geschäftsmodelle. Also wie funktionieren Geschäftsmodelle oder wie können Geschäftsmodelle so gestaltet werden, dass sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? Und das war eben der Versuch, an einer Stelle genau das konsumierende Verhalten zu verstehen, um darauf aufbauend bestimmte Entscheidungen im Geschäftsmodell zu treffen.
Du benutzt oder stehst auch sehr stark für diesen ganzen Begriff regeneratives Wirtschaften oder regenerative Geschäftsmodelle. Würdest du das mal grob umreißen? Worum geht's bei regenerativem Wirtschaften?
Ja, vielleicht kann ich zur Begründung, warum das relevant ist, nochmal sogar aufbauen auf dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn man sich so eine Studie anschaut, wie die ich gerade kurz skizziert habe, wie können Konfiguratoren für individualisierbare Produkte gestaltet werden, damit sie nachhaltiger sind, dann stellen wir fest, da geht es so ein bisschen darum, Dinge weniger schlecht zu machen. Und vielleicht liegt ein Fokus in der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit in den letzten Jahren per se darauf, das, was wir machen, ein bisschen weniger schlecht zu machen. Und für viele Unternehmen, wenn die an Nachhaltigkeit denken, dann denken sie oft an Compliance. Jetzt kommen da so Regelungen und jetzt müssen wir eben das, was wir sowieso machen, noch ein bisschen anders machen oder optimieren. Ja, also die ganze Effizienzdebatte spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie können wir pro Produkt, das wir produzieren, ein paar Prozent effizienter sein? Aber wenn wir uns bewusst machen, wie wir uns in den letzten Jahren als gesamte Gesellschaft entwickelt haben, wie sich unsere ökologischen Systeme, die Natur entwickelt hat, ja, nicht nur beim Thema Klima, sondern auch beim Thema Biodiversität, beim Thema Wasser und bei vielen anderen der sogenannten planetaren Grenzen, dann stellen wir fest, es gibt eigentlich ja sehr eindeutig eine Entwicklung und die ist eine degenerative Entwicklung. Ökologische Systeme werden Jahr für Jahr schlechter. Unsere Grundlage des Lebens und des Wirtschaftens wird immer schlechter, obwohl wir seit 30 bis 35 Jahren genau das Gegenteil versuchen. Wir versuchen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das heißt, wir wollen den Status quo, könnte man sagen, erhalten für zukünftige Generationen. Und weil wir jetzt mittlerweile in einem Zustand sind, wo wir sagen, boah, da sind eine ganze Reihe von Problemen, da erfüllen jetzt schon heute viele Menschen ihre grundlegenden Bedürfnisse nicht mehr gut und unsere Kinder in Zukunft noch viel weniger, brauchen wir einen Paradigmenwechsel, also einen Wechsel darin, was wir eigentlich versuchen müssen zu erreichen. Das, was wir erreichen müssen, also die Antwort, ein neues Paradigma ist, wir brauchen Regeneration. Natürliche Regeneration, gesellschaftliche Regeneration. Das heißt, wir brauchen regenerativ handelnde Unternehmen, die Geschäftsmodelle so gestalten, dass man könnte sagen, mit dem Dasein des einzelnen Unternehmens die Welt eine bessere ist, als wenn das Unternehmen nicht da wäre. Das heißt, ein Unternehmen kreiert mehr Nutzen, als es Schaden kreiert. Und diesen Nutzen nicht nur jetzt für Einzelne, sondern für das gesamte ökologische System, könnte man sagen. Also für all die Orte, die es berührt mit ihren Aktivitäten, den ganz langen Wertschöpfungsketten, die wir ja mittlerweile überall in der Welt in allen möglichen Branchen haben.
Also ist es so vereinfacht gesagt, wie wenn man von Netto-Positivität spricht oder greift der Begriff an der Stelle jetzt zu kurz?
Das ist ein Ansatzpunkt. Man kann genau da anfangen anzusetzen, also bei der Wirkung. Man sagt ja, Netto-Positivität bedeutet, ich kreiere mehr Positives als Negatives. Andere würden aber sagen, regeneratives Wirtschaften beginnt nicht nur damit, die Wirkung zu messen, sondern auch die Intention zu messen. Regenerative Unternehmen, so stellen wir das in der Forschung fest, sind eigentlich Unternehmen, die besonders gut verstehen, was ihre Rolle in der Gesellschaft und in der gesamten Natur ist. Und die versuchen viel besser zu verstehen, was sie der Natur entnehmen und was sie der Natur wieder zurückgeben. Als Abfallstoffe heute in der Logik, aber vielleicht auch als Nährstoffe für andere Unternehmen. Und das heißt, ein regenerativ handelndes Unternehmen versucht, diese Einbettung zu verstehen. Welchen Part spielen wir insgesamt? Das heißt, es ist nicht nur ganz am Ende irgendwie die Wirkung abzurechnen, wie so eine große Bilanz. Ja, wir haben das gemacht und so weiter. Und am Ende darf da nichts Rotes stehen, sondern es muss da eine positive Zahl stehen. Ja, das wäre recht mechanisch gedacht, sondern es ist tatsächlich genau zu verstehen, was braucht denn wer in diesem Ökosystem, über das wir ja auch in der digitalen Welt ganz oft sprechen, ne? Wir sprechen ja auch über Ökosysteme. Was braucht unser Ökosystem und die verschiedenen Player drumherum und zu was können wir positiv beitragen?
Okay, das heißt also, es wäre nicht gleich regeneratives Wirtschaften, wenn ich jetzt einfach sozusagen alle CO2-Emissionen, die ich in irgendeiner Form ausstoße, kompensiere und darüber hinaus nochmal 10% mehr. Also das wäre dann nicht ausreichend.
Genau, man könnte vielleicht noch sagen, also würden diese Maßnahmen bei den CO2-Zertifikaten wirklich automatisch in dem Moment wirklich realisiert? Ne? In den meisten Fällen sind das ja rechnerische CO2-Kompensationen. Das heißt, die finden irgendwann in den nächsten 30 Jahren statt, wenn ein Wald, wenn wir uns das jetzt mal kurz das plakativste Beispiel überlegen, wenn ein Wald tatsächlich sich entwickelt und langsam aufbaut und dann im besten Fall auch noch erhalten bleibt. Wenn wir das einmal voraussetzen, dass das passiert, dann könnte man tatsächlich sagen, okay, das ist klimapositiv, das Unternehmen. Aber wir sprechen hier von netto-positiv im Ganzen. So, das heißt, was passiert denn im Hinblick auf die Entnahme von Wasser? Oder was passiert im Verlaufe des Lebenszykluses jetzt von den ein Unternehmen berührt im Hinblick auf Biodiversität, all die Spezies in der Flora und Fauna? Ja, das heißt, wir müssten das in allen ökologischen Dimensionen denken und überprüfen, okay, ist das, was ich jetzt an Schaden vielleicht zufüge, kann ich das ausgleichen und überausgleichen? Auch in diesen Bereichen. Wenn wir überhaupt diese Logik von, ich mache erstmal was Schlechtes und danach gleiche ich es aus, überhaupt jetzt erstmal weiterdenken würden.
Okay, also es geht aber auch insbesondere darum, sich nicht erst was Degeneratives zu tun, um es dann im Nachhinein auszugleichen, sondern sich im Vorfeld die Frage zu stellen, wie kann ich meinen Handel, meine Produkte, meine Wertschöpfung so ausrichten, dass sie schon gar nicht erst degenerativ wird, so dass ich gar keinen Ausgleichungsbedarf am Ende habe.
Absolut. Genau, man würde vielleicht sogar sagen, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, das ist im besten Fall restaurativ. Das heißt, ich mache etwas kaputt, ne? Sei es in einer Periode oder auch über einen längeren Zeitraum. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, Steinbruch, der entsteht, ne? Da wird erstmal einiges der Natur entnommen. Und am Ende meiner Tätigkeit versuche ich, diesen Ort wieder in einen Zustand zu versetzen, die eine ökologische Qualität aufweist wie davor. Ja, dann sind wir irgendwie bei restaurativ. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Wir brauchen eigentlich viel mehr Unternehmen, die schon von Anfang an ihr komplettes Geschäftsmodell darauf ausrichten, damit ja ökologische und soziale, gesellschaftliche Probleme zu lösen, das direkt miteinander zu koppeln, dafür da zu sein und quasi nicht nur die Kompensation am Ende außerhalb des Kerngeschäfts zu machen.
Kann man leicht irgendwie sagen, finde ich gut. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich das in die Praxis umsetzen möchte? Also ich gerade als Unternehmer sehe mich ja da ja mit enormen Herausforderungen konfrontiert, wenn ich einen Weg in Richtung regeneratives Wirtschaften einschlagen will. Hast du da vielleicht mal in a nutshell eine kleine Hilfsanleitung für mich?
Ja, so einfach ist die Antwort darauf nicht, insbesondere bei etablierten Organisationen. Also auf der grünen Wiese ist es einfacher, das zu denken und zu umschreiben. Wähle dir ein gesellschaftliches und ökologisches Problem, könnte man sagen, und versuche, das Unternehmen daran auszurichten, dieses Problem, das es gibt, zu lösen. Und dann können wir uns eine ganze Reihe von Prinzipien vorstellen, die Unternehmen folgen können, folgen sollten, um das tatsächlich zu realisieren. So, aber deine Frage hat sich ja darauf bezogen, wie können wir uns das in etablierten Unternehmen vorstellen? So, ich glaube, also man sollte in der Regel damit beginnen, seine Wirkung zu erfassen. Was sind eigentlich die Wirkungen, die wir gerade entfalten? Wer profitiert von unseren Unternehmen? Wer profitiert von unseren Produkten, von der Art und Weise, wie unsere Wertschöpfungsketten aufgebaut sind, wie unsere Prozesse funktionieren und so weiter? Was sind die positiven Wirkungen an welchen Orten? Aber was sind auch die negativen Wirkungen an unseren Orten? Und tatsächlich, das klingt vielleicht mit am radikalsten von allem überhaupt, aber wenn ich irgendwo total umfangreiche, umfassende, degenerative Wirkungen erkenne, dann wäre vielleicht tatsächlich der erste Ansatz, überprüfe, ob du diese Dinge, die dazu führen, ersetzen kannst durch andere. Und wenn das nicht möglich ist, überprüfe, ob du sie streichen kannst als Aktivitäten. Ne? Tatsächlich ist das manchmal so, dass einzelne Prozessschritte oder manchmal auch in Portfolios von Unternehmen einzelne Produkte den total großen ökologischen Fußabdruck haben, während andere das viel, viel weniger haben. Das heißt, ne, screene bei den negativen Elementen, die du hast. Aber das ist nur der eine kleine Teil. Ich glaube, der große Fokus liegt dabei, sich zu überlegen, wann ist ein Unternehmen eigentlich erfolgreich? Wann sagen wir im Unternehmen, wir in der Geschäftsführung oder wir als Gesellschafter, aber auch die komplette Belegschaft in einem Unternehmen, wann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, wir haben ein gutes Jahr hinter uns? Und da müssen, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen als erstes ran, weil sie messen den Erfolg eines Unternehmens in der Regel nur sehr, 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 sehr eng anhand von einzelner ökonomischer Kennzahlen. Aber wenn wir eben sagen, die Naturpositivität oder die Nettopositivität, die zeigt sich in der gesellschaftlichen Wirkung und in der Wirkung auf Natur, dann muss ich da erstens überhaupt erstmal Erfolgskriterien für entwickeln und zweitens, jetzt kommen wir ein bisschen ins Operative auch rein, geeignete Instrumente aufsetzen, um diese Wirkung zu erfassen. Das heißt, Unternehmen steuerungsfähig zu machen. Also wenn ich zum Beispiel versuche zu sagen, hey, ich versuche jetzt in meiner Region, in der ich operiere, der Natur mehr zu geben, als ich ihr wegnehme, ja, dann muss ich erfassen, was ist denn meine Wirkung darauf? Und dann muss ich mir überlegen, wo ich genauso, wie ich meine ökonomischen Kennzahlen normalerweise habe, das Unternehmen eben auch nach den anderen steuern kann.
Also ich würde unheimlich gern gleich nochmal in diese normative Ebene tiefer reinsteigen. Aber vielleicht vorab mal ein etwas plakatives Beispiel. Jetzt bin ich zum Beispiel Energieunternehmen und grabe Braunkohle ab. Also ich meine offensichtlich ein sehr extremes Beispiel, aber ist da Hopfen und Malz schon verloren? Also funktioniert es, lässt sich das übereinbringen, diese beiden Konzepte, dass ich halt einfach davon lebe, Ressourcen der Erde sozusagen zu entnehmen und gleichzeitig irgendwo in Richtung regeneratives Wirtschaften blicke?
Also, meine schnelle Antwort ist nein. Aber wir können sie natürlich viel nuancierter beantworten. Ich würde sagen, das ist ein solches Extremstbeispiel. Also man muss sich einfach überlegen, sowohl das Buddeln in der Natur, wenn man sich, ich komme jetzt aus Köln, das heißt nicht so weit weg, dass hier das Rheinische Revier ist. Wenn man in Richtung Westen fährt, dann sieht man plötzlich gigantische Löcher, die in der Erde existieren, ne, wo überhaupt kein Leben ist. Also Biodiversität gleich null. Dann muss man einfach sagen, okay, es gibt kein größeres Extrembeispiel für eine größere Degeneration von diesen großen Flächen. Und wenn man sich dann auch noch als nächstes anschaut, okay, wofür nutzen wir das? Ne, und was machen wir damit? Ja, okay, wir verfeuern das, um damit Wärme, Elektrizität und sowas alles herzustellen. Und klar, dabei entsteht nochmal eine Wirkung, die total gigantisch groß auf das Klima ist. Das heißt, die degeneriert ein stabiles Weltklima. Deswegen würde ich sagen, es gibt kein besseres Beispiel fast, als ein solches zu sagen, was ein degeneratives Unternehmen machen könnte. Und gleichzeitig kann man natürlich trotzdem sagen, wir wissen, wir haben uns gesamtgesellschaftlich an vielen Stellen auf so Transitionspfade geeinigt, dass solche Unternehmen sich auch umgestalten können und können sollen. Das heißt, schrittweise aus diesen Geschäften rauszugehen und andere aufzubauen und zu identifizieren. Und in diesen Transformationsfaden kann man, glaube ich, von dem Leitmotiv der Regeneration, wenn man das vielleicht so bezeichnen würde, einiges lernen. Abgesehen davon, wenn man sich jetzt RWE und Co. anschaut, es gibt, sobald die mit der Kohleförderung aufgehört haben, einiges zu tun, wo diese Konzepte der Regeneration natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Denn die haben alle die Aufgabe, diese Gebiete tatsächlich zu regenerieren. Also das ist am Ende Auftrag gewesen, um überhaupt die Förderrechte an diesen Orten zu bekommen. Das heißt, wir sind sehr darauf gespannt, hier auch in der Region, was in den nächsten Jahren passiert. Es gibt ja Debatten rund um hier den größten See Deutschlands zu kreieren. Oder eben diese Flächen wieder zuzubuddeln und daraus wieder Wald zu machen und so weiter. Das heißt, all das, was wir da diskutieren rund um regenerative Nachhaltigkeit, ist für diese Unternehmen wahnsinnig relevant.
Und du hattest eingangs gesagt, die spannende Frage ist natürlich auch, wie ermesse ich Erfolg eines solchen Unternehmens? Liegt ja irgendwie jetzt da nahe zu sagen, naja, jetzt habe ich neben der wirtschaftlichen, finanziellen Faktoren auch nochmal weitere Faktoren. Da kommt immer diese Frage gerne, ist es denn nicht dann ein Nachteil für mich als Unternehmen? Weil ich meine, ich denke, wir sind uns einig, es bringt ja nichts, wenn mein Impact extrem positiv ist, aber ich als Organisation wirtschaftlich nicht überlebensfähig bin, indem ich zumindest mal einigermaßen positive Zahlen schreibe.
Ja, natürlich. Und ich glaube, dann ist der Impact doch immer begrenzt. Das heißt, Unternehmen müssen profitabel sein. Das bedeutet, sie müssen die Kosten, die sie haben, um Impact zu kreieren, ne, mindestens durch Erlöse wieder ausgleichen. Und plus X, ja, bedeutet nicht, dass das Ziel der Gewinnmaximierung dann zwingend das Ziel sein muss, aber profitabel müssen Unternehmen auf jeden Fall sein. Und tatsächlich hast du recht, an vielen Stellen ist das gerade so, dass Unternehmen, die ihre ökologischen Wirkungen, also ihre negativen Wirkungen ernst nehmen, erfassen und versuchen auszugleichen oder zu reduzieren, mit Wettbewerbsnachteilen kämpfen müssen. Man sieht das beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Das ist so ein Verband, das sind insgesamt 700 Mitglieder in Deutschland. Was die zu einem wesentlichen Teil versuchen zu machen, ist eigentlich Lobbyarbeit, um ein Level Playing Field hinzukriegen. Weil sie sagen, wir werden systematisch eigentlich von der Art und Weise, wie in Deutschland, aber das gilt natürlich auch weltweit in vielen Ländern, werden wir benachteiligt. Weil im Prinzip internalisieren viele dieser Unternehmen ihre externen Kosten, während andere Unternehmen eben genau diese ökologischen Kosten an die Gesellschaft abgeben und nicht selber tragen. Jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist ein Bioprodukt günstiger als ein konventionelles Produkt. Aber den Preis, der im Supermarkt bezahlt wird, der ist für ein konventionelles Produkt immer günstiger als für ein, oder nahezu immer günstiger als für ein Bioprodukt. Und damit müssen Unternehmen, die das ernst meinen und versuchen anzugehen, kämpfen, müssen das kommunizieren, müssen Kundinnen und Kunden, aber auch Lieferanten mit ins Boot holen. Das heißt, da ist drumherum sehr, sehr viel zusätzlicher Aufwand. Aber wir sehen gleichzeitig, dass Unternehmen das erfolgreich hinkriegen. Ich kann gerne 2-3 Beispiele nennen. Nicht, dass diese Unternehmen jetzt komplette Prototypen sind regenerativer Unternehmen. Aber wenn man sich beispielsweise die DNA anschaut von einem Unternehmen wie Patagonia im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, dann erzielen die im Zweifel pro Produkt eine höhere Marge als viele ihrer Konkurrenten. Oder was heißt eine höhere, sie erzielen erstmal höhere Preise. Das mit der Marge lassen wir vielleicht mal außen weg. Obwohl sie, die machen, wie gesagt, nicht alles perfekt. Da ist ganz, ganz viel bei, was sie nicht gut und sinnvoll machen und so weiter. Aber im Vergleich zu ihren Wettbewerbern machen sie eben vieles sehr viel besser und Kundinnen und Kunden honorieren das. Ja, sind viel stärker Fans und identifizieren sich mit dieser Marke Patagonia. Das heißt, das ist kein unlösbarer Knoten, der da existiert. Trotzdem, ne, können wir eben feststellen, es gibt eine systematische Benachteiligung von Unternehmen, die das ernsthaft machen und versuchen.
Das heißt also, es kann mitunter auch tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man es in Anführungszeichen richtig macht. Was jetzt richtig macht, ist einmal mal dahingestellt, aber es schließt sich nicht grundsätzlich gegenseitig aus. Und ich denke, das ist die entscheidende Erkenntnis an der Stelle.
Ja, genau. Man muss sich bewusst machen, was passiert eigentlich an vielen Stellen bei Unternehmen, die in ihren Wertschöpfungsketten überhaupt nicht darauf achten. Ich habe gerade vor 2 Wochen gelesen, Frigene plant 80% ihrer Mitarbeitenden zu entlassen oder kurzfristig zumindest zu entlassen. Nur warum? Weil in Katalonien eine der größten Dürren existiert. Ne? Das heißt, Ernten von Weintrauben und so weiter sehen sehr, sehr, sehr schlecht aus. Waren im letzten Jahr schon schlecht, werden in diesem Jahr wahrscheinlich sehr, sehr schlecht aussehen, weil schon jetzt die Pflanzen verkümmern. Das heißt, wenn wir uns eben anschauen, dass wir die Ressourcen Wasserverfügbarkeit, Bodenqualität und sowas alles nicht berücksichtigen in unseren Wertschöpfungsketten, dann haben wir ein gigantisches Risiko. Das ist auch der Grund, warum selbst Konzerne wie Unilever, Nestlé und sowas alles sich Gedanken machen über Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft. Jetzt alles nicht auf dem abgefahrensten Niveau, aber trotzdem fällt denen auch auf, scheiße, aus einer Risikomanagement-Perspektive droht uns, ne, dass eigentlich unsere Daseinsberechtigung komplett verloren geht. Das heißt, wir müssen etwas dafür tun, dass wir sichere, nennen wir es mal so, ne, Ressourcenketten aufrechterhalten und das eben durch Prinzipien, kann man sagen, des regenerativen Wirtschaftens.
Wie würdest du sagen, dass sich dieses Bewusstsein, dass man sich im Zweifel das seiner eigenen Existenzgrundlage beraubt, dass sich dieses Bewusstsein verändert in der letzten Zeit?
Ich glaube, an den Orten, also die Orte, an denen wir feststellen, dass so eine umfangreiche Degeneration stattfindet, die unterscheiden sich weltweit schon recht stark. An bestimmten Orten, an denen wir gerade so etwas wie Verwüstung beobachten können. Oder ich erinnere mich an mehrere Gespräche, die ich im letzten Sommerurlaub geführt habe, mit Menschen, die in den Alpen leben, was das die Reduktion von Gletschern angeht und so weiter. Und damit auch die Wasserverfügbarkeit in vielen Regionen. Die nimmt auf jeden Fall zu. Überall dort, wo die direkten Abhängigkeiten von der Natur viel, ne, direkter sind, erkennen wir mehr Bewusstseinswandel. Wenn ich mir gleichzeitig anschaue, ne, manchmal in Städten sind wir weit entfernt von genau dieser der Natur, kann man sagen. Ja, dann ist das Bewusstsein oft begrenzter. Das heißt, ein wichtiger, ja, Aspekt oder ein Motor, könnte man sagen, könnte auch darin liegen, überhaupt ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, wie wir als Menschen jetzt auch ganz individuell eingebettet sind und Teil sind der Natur, die sich gerade durch das Wirken, wie unsere Wirtschaft in den letzten Jahren funktioniert hat, dramatisch verändert hat und in den nächsten Jahren noch viel größer verändern wird, wenn wir nicht an vielen Stellen Dinge anders machen als vorher.
Ich würde nochmal ganz gerne einen Schritt zurückgehen. Wir hatten vorhin ganz kurz die Zahlen, Daten, Fakten-Ebene und die Fragen, wann ist ein Unternehmen eigentlich erfolgreich angeschnitten? Das ist ja eine sehr spannende Frage. Wenn es nicht nur, sagen wir mal, ein Gewinn am Ende des Tages ist, was sind denn typische Kriterien, anhand deren Unternehmen eben diesen Erfolg in einem regenerativen System bewerten?
Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht zwingend den einen Blueprint, der für alle Unternehmen gleich ist, was eben daran liegt, dass ein wesentlicher Teil dieser Gedanken des regenerativen Wirtschaftens darauf aufbauen, dass es kontextspezifisch ist. Was ist mein Teil in einem ökologischen System? Sind die Wirkungen, die ich entfalte? Aber ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, geht es darum, überhaupt erstmal ökologische Kennzahlen zu erfassen. Und da sind zum Beispiel die planetaren Grenzen, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, die man zurückübersetzen kann in, okay, was ist meine Wirkung im Hinblick auf Wasser? Was ist meine Wirkung im Hinblick auf Biodiversität? Ist meine Wirkung auf Novel Entities, die wir in die Atmosphäre reinbringen? Also ne, stelle ich mir vor, ich stelle Produkte her mit PFAS drin, bestimmte Fluorwasserstoffe. Ja, dann ist das ein Bereich, der wahnsinnig relevant ist, wo ich messen sollte, wie ich Jahr für Jahr das innerhalb kürzester Zeit hinkriege, diese zu reduzieren. Ja, also das heißt, ich muss mir eben bewusst machen, wo sind überhaupt meine Wirkbereiche? Und gerade, ich hatte eben am Anfang gesagt, wenn man sich regenerative Unternehmen vorstellt, wie sie auf der grünen Wiese entstehen, und dann habe ich gesagt, ne, dass eigentlich beginnt es damit, ein ökologisches oder gesellschaftliches Problem sich zu nehmen und das zum Ziel des Unternehmens zu machen, ja, dann ist das Erste, was ich versuche zu messen. Und das kann was ganz, ganz, ganz Unterschiedliches sein. Und da brauche ich auf jeden Fall ganz, ganz klare Kennzahlen für, wann ich sagen kann, dass ich dieses Ziel gut erreiche.
Heißt das, man könnte eigentlich auch hingehen und sich die 17 SDGs zur Hand nehmen, die ja erstmal grobe Ziele sind, aber auch wiederum in Unterziele zerfallen. Und diese Unterziele haben wiederum ja auch Kriterien, also messbare Kriterien, anhand derer eben die Erreichung oder Nichterreichung des Ziels gemessen werden kann, und kann sich hinsetzen und sich überlegen, naja, wo wirke ich genau auf diese 17 Bereiche, und sich dann eben anschauen, wie groß ist diese Wirkung, ist sie positiv oder ist sie negativ, und von dort an dann vielleicht einen Anknüpfungspunkt finden.
Ja, absolut. In der Praxis wird das allerdings ganz oft sehr, sehr oberflächlich gemacht. Dann pickt man sich so ein bisschen die Ziele raus, bei denen man halt nebenbei vielleicht aus Versehen mal was Positives beiträgt. Also je größer das Unternehmen, desto eher findet man gerade auch eine Kommunikation hinsichtlich der Wirkung auf die SDGs. Und das ist so ein bisschen Picking und ganz oft eben das Rausstellen von kleinen positiven Aspekten. Aber ganz grundsätzlich kann man sich bewusst machen bei den SDGs, hey, das ist eigentlich die globale weltweite Agenda. Darauf hat man sich geeinigt. Da haben 6 Millionen Menschen daran teilgenommen, bei dem Konsultationsprozess, um die SDGs aufzustellen. Es gibt klare Ziele, die bis 2030 insgesamt gesetzt werden. Und ne, auf nationaler Ebene und manchmal auch auf regionaler Ebene, also Städte wie die Stadt Bonn zum Beispiel, ne, die haben sich selber ihre spezifischen Ziele und Targets gesetzt, wann sie dazu beitragen, die SDGs zu erreichen. Und dann kann man sich als regionales Unternehmen beispielsweise natürlich genau die auswählen und sich überlegen, okay, wo sind wir denn wahnsinnig weit weg davon, Ziele wie Zero Hunger oder irgendwie sowas zu erreichen. Und dann kann das der Ausgangspunkt sein, um dafür unternehmerische Lösungen zu finden. Und natürlich können auch Unternehmen, die im Kern ihr Geschäftsmodell längst festgelegt haben, überlegen, wo finde ich denn Kopplungspunkte? Also wo kann ich bestimmte dieser gesellschaftlichen Anliegen verbinden mit dem, was ich sowieso mache? Ne? Ganz, ganz viele Unternehmen haben in ihrer Ressourcenbeschaffung sehr, sehr große Handlungsfelder, wo sie im Zweifel aktuell negative Wirkungen in positive Wirkungen umgestalten können. Ja, und dafür sind die SDGs, glaube ich, ein ganz guter Kompass.
Also in der Ressourcenbeschaffung deshalb, weil man sich vielleicht bis dato noch kein anderes Kriterium, also den Preis anschaut, um es mal etwas plakativ zu formulieren?
Ja, also im Extremstfall ist das so. Wenn man sich Accounting-Systeme in Unternehmen anschaut, dann ist in der Regel der Preis, die Kosten, der wesentliche Faktor, um Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es gibt diesen ganz platten Satz, was du nicht misst, kannst du auch nicht steuern. Ich glaube, damit beginnt es an sehr, sehr vielen Stellen.
Welche Rolle jetzt auch einfach bei dieser Operationalisierung misst du solchen ganzen Reporting-Geschichten, Compliance-Geschichten bei? Also betrachtest du das jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive eher als förderlich, dass es CSRD-Richtlinien und Reporting-Pflichten jetzt für Unternehmen gibt, die ja auch Unternehmen eben genau in Anführungszeichen dazu zwingen, sich mit derartigen Fragestellungen auseinanderzusetzen?
Also ich bin insofern ambivalent. Auf der einen Seite begrüße ich das total, weil ich das Gefühl habe, das kann als Chance gesehen werden, also ne, aus einer Verpflichtung Daten zu erfassen, und das tun ja dann eben viele, nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern dadurch entstehen natürlich auch ganz andere Datenpunkte drumherum, die ich nutzen kann, ein Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit umzusteuern. Das heißt, das ist eine Chance. Gleichzeitig ist es natürlich an vielen Stellen auch eine Belastung und auch eine Gefahr. Ja, die Logik, die jetzt gerade generiert wurde, die suggeriert so ein bisschen, okay, ich erfülle die regulatorischen Standards und dann bin ich ja nachhaltig. Und gleichzeitig ist das vielleicht ein Trugschluss, weil wir haben natürlich jetzt nicht, also wir können nicht in der Regulatorik all die Dinge finden, die am Ende dazu führen, dass wir beispielsweise innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Manchmal gibt es von Umweltverbänden und so weiter auch die Kritik, ja, an manchen Stellen sind es ja vielleicht auch zahnlose Tiger. Das heißt, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir die Regulatorik nicht der Regulatorik zuliebe machen, sondern dass wir eben damit eigentlich ein Ziel verfolgen, also jedes Unternehmen auch ein Ziel verfolgen kann. Hey, ich versetze mich eigentlich durch das Sammeln, Erfassen und Reporten von Daten dazu, Nachhaltigkeit bei mir zu steuern und meinen Unternehmen in der Lieferkette nach mir und vor mir auch Anhaltspunkte zu geben, sich zu steuern und damit ja verschiedene Geschäftsmodelle und die Verzahnung ineinander zu verbessern. Aber ich glaube, die Perspektive ist wahnsinnig wichtig. Und ich kenne das aus Gesprächen mit Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Managern in der Praxis, dass die sich gerade sehr überfordert fühlen und das Gefühl haben, anstatt neue Maßnahmen umzusetzen, in innovative Geschäftsmodelle zum Beispiel ihre Energie zu setzen, sie stattdessen ihre Energie in die Regulatorik zu setzen. Also das heißt, in das Erfassen auch von den Dingen, die halt nicht immer unbedingt der Mittelpunkt sind der Steuerungsfähigkeit von Unternehmen.
Ich frage mich so ein bisschen, oder es klingt, wenn du so erzählst, natürlich schon auch ein bisschen exotisch. Und ich frage mich so, was es braucht, um so eine Art kritische Masse zu bekommen. Was muss passieren, um genügend Momentum in diese, ich nenne sie jetzt mal Bewegung, zu bekommen, um tatsächlich auch einen Unterschied zu machen? Weil wenn die allerwenigsten Unternehmen, wie du sagst, fangen jetzt auf der grünen Wiese an und überlegen sich mal ein regeneratives Businessmodell und man fängt an, sich mit dem einen oder anderen auseinanderzusetzen, aber was ist so ein Zeithorizont, den man sich da vielleicht vorstellen muss? Und was braucht es vielleicht auch eben noch, um eben den zu erreichen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, wenn man sich Transformationstheorien anschaut, wenn man sich Wandel anschaut, dann haben wir immer erstens verschiedene Akteure. Wir haben verschiedene Zeiten, kann man sagen, in denen Akteure aufspringen auf den, ich sag mal, Veränderungszug. Und ich bin mir sehr bewusst, dass der Teil, den ich mache, den ich in meiner Forschung mache und den wir an der Alanus Hochschule jetzt auch als Hochschule machen, dass man in dieser Transformationsstufen sagen kann, hey, wir schauen uns an vielen Stellen Pioniere an. Wir schauen uns Zielbilder an und wir machen in der Forschung, spannt das vielleicht den Bogen zum ersten Punkt zurück, an vielen Stellen Fallstudienforschung mit einzelnen Unternehmen, die so etwas sein könnten wie vielleicht Blueprints, an denen sich dann andere orientieren können. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig, okay, ich bin mir sehr bewusst, dass viele Unternehmen gerade sowas von weit weg davon sind und gerade überhaupt erst mal anfangen zu verstehen, ach Gott, ja, vielleicht muss ich eine Klimabilanz mal erstellen, um zu wissen, was mein negativer Fußabdruck ist. Und dann bin ich schon richtig weit, dass das Meilen davon entfernt ist, jetzt darüber zu sprechen, okay, ich gestalte ein Unternehmen um, versuche ein gesellschaftliches Problem zu lösen, behandle meine Mitarbeitenden so oder verstehe meine Mitarbeitenden als regenerative Agenten, die vielleicht auch über die Unternehmensgrenzen hinaus ja, versuchen, Wirkungen zu entfalten. Das ist alles weit weg. Aber wenn wir keine Vorbilder haben, dann fällt es auch denjenigen, die Follower sind, wahnsinnig schwer, die nächsten Schritte zu gehen. Und das muss man sich deswegen vorstellen wie kleine Kaskaden. Das ist jetzt das erste Wasser, was vielleicht träufelt. Ja, die ersten Ideen. Und ich merke, die Community derjenigen, die sich für progressive Nachhaltigkeitsansätze, vielleicht kann man das so übergeordnet nennen, weil es gibt eine ganze andere Reihe von Namen, die so etwas Ähnliches wie regeneratives Wirtschaften oder regenerative Nachhaltigkeit meinen, die wird größer. Das Interesse wird größer. Es gibt mehr Veranstaltungen dazu. Die Pioniere, die es gibt, die kriegen Plattformen und die dienen wiederum als Orientierung für die Nächsten. Das heißt, du hast noch mehr Pioniere mit dabei, die andere inspirieren. Und Und ganz ehrlich, wir sind an vielen Stellen eben dabei, eigentlich jetzt ne, die 1% uns anzuschauen, die da schon ein Stückchen weiter sind. Aber vielleicht werden von den 1% bald 5% daraus.
Hast du noch ein paar Beispiele, die dir vielleicht besonders oder die vielleicht besonders gut diese Art des Wirtschaftens beschreiben und das Thema ein bisschen greifbarer machen? Und vielleicht, nee, keine, die Frage ist zu Ende. Hast du noch ein paar Beispiele?
Ja, lass mich noch eine Sache vorher sagen und dann komme ich auf die Beispiele. Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass dieses Konzept des regenerativen Wirtschaftens eigentlich erstmal so etwas wie ein Makrokonzept ist. Wir müssen das hinkriegen, dass unsere komplette Wirtschaft zurückgibt, als sie nimmt. Ja, weil die komplette Wirtschaft, die Wirkung des Ganzen, die zählt am Ende. So bedeutet das, dass wir am Ende in allen Branchen Unternehmen haben, die selber netto positiv sind, also die mehr Positives tun als Negatives, so, ne, und insbesondere im Hinblick auf alle ökologischen Indikatoren, dann ist die Antwort wahrscheinlich nein. Für einen Zementhersteller oder für ein Unternehmen, das etwas produziert, ist es was anderes, also die vor allem, ich sag mal, Produkte transformieren, die jetzt einen höheren technischen Grad haben, ist es was anderes als für einen landwirtschaftlichen Betrieb, als für ein Unternehmen, das Services macht, als ein Unternehmen, das Bildung macht. Das heißt, man muss jedes dieser Pionierunternehmen in dem Kontext seiner spezifischen Branche sehen. Ohne dass ich sagen möchte, dass nicht jede Branche am Ende doch irgendwie so ein transformatives Potenzial hat, auch zu einer Branche zu werden, die insgesamt netto positiv ist. Aber wir können uns sagen, einigen wir uns vielleicht darauf, es sind unterschiedliche Startvoraussetzungen. Ein Beispiel, was, glaube ich, sehr, sehr gut zu verstehen ist, ist ein Beispiel wie Ecosia. Ja, Ecosia als Alternative zu Google nutzt eigentlich die normale Infrastruktur fast, könnte man sagen, von Internet-Suchmaschine und mittlerweile auch einem Browser und einem kleinen Ökosystem drumherum, gestaltet den aber so drum, dass eigentlich das Ziel der kompletten Unternehmung ist, das Bestehende zu ersetzen durch, ja, eigentlich eine Generation von Werbeeinnahmen. So, Bing generiert mit seinen Werbeeinnahmen Geld, die werden wo auch immer hingesteckt, Google macht das und so weiter. Ecosia bietet denselben Service an, hat da, wo sie es überhaupt können, Server nach den höchsten Standards, könnte man sagen, aufgestellt. Aber all das Geld, das generiert wird, geht in Baumpflanzprojekte, Bildungsprojekte im Bereich des Naturaufbaus. Vielleicht ein anderes Beispiel, was aber noch ein bisschen mehr aufzeigt, dass wir an vielen Stellen versuchen, ja, Probleme zu lösen, die wir gleichzeitig auch immer weiter kreieren, wären so Unternehmen wie Wild Plastic. Die sammeln wildes Plastik an Stränden ein und versuchen, die wiederum den Recycling-Systemen zuzuführen. Ja, kann man eben sagen, ne, ganz spezifisch sind die wahrscheinlich in ihrer Wirkung naturpositiv, weil was würde ansonsten passieren mit den Plastikpartikeln, die an den Stränden liegen und so weiter. Wenn man sich jetzt produzierende Unternehmen anschaut, ich hatte eben schon mal Patagonia gesagt, die schrittweise eigentlich ein Unternehmen, das gar nicht so regenerativ war, umbaut. Ja, ist für mich so ein Unternehmen, die das zumindest an vielen Stellen sehr, sehr gut probiert. Ein Unternehmen wie Wildling, die stellen Barfußschuhe her und versuchen in der Art und Weise, wie sie Kooperationen in der Wertschöpfungskette eingehen, an verschiedenen Orten positive Wirkungen zu entfalten. Auf den Deichschutz, auf die Wiedereingliederung wilder Tierarten wie den Wolf in Portugal und so weiter. Also das heißt, die regenerative, operative Maßnahmen umsetzen. Und so könnte man durch eine ganze Reihe von Branchen geben und Unternehmen identifizieren, die diese Prinzipien und Gedanken versuchen umzusetzen.
Ich finde den Gedanken spannend, weil wir es ja vorhin von CO2-Kompensation kurz hatten. Und weil wir auch dieses Extrembeispiel mit Braunkohlefördern hatten. Und du hast gerade schön gesagt, es bedeutet ja nicht, dass jedes Unternehmen in jeder Branche ausnahmslos regenerativ sein muss, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Ich finde den Gedanken spannend, ob vielleicht einfach dieses Kompensationskonzept sich ein Stück weit verändert oder weiterentwickelt. Also, dass ich quasi nicht mehr Geld an die Baumpflanzaktion spende, sondern dass quasi die Kompensation bei dem degenerativen Unternehmen, was halt beispielsweise einfach Zement herstellt, der gebraucht wird, dadurch passiert, dass die Finanzierung eines regenerativen Unternehmens auf der anderen Seite ist. Also, dass du wie eine Art Joint Venture hast.
Ja. Ja, klar. Und ich glaube überhaupt diese Diskussion darüber, was passiert mit den Gewinnen, die kreiert werden, ne, wie können die eingesetzt werden, um ansonsten, jetzt nicht Kompensation, ne, das Wort klingt ja manchmal schwierig, aber um sagen wir mal, positive Impulse zu setzen, das ist sicherlich auch sowieso ein zusätzliches relevantes Thema.
Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage. Wir haben ja zwei Dimensionen. Einmal natürlich die Nachhaltigkeit, was jetzt selbstverständlich bei dir eher im Fokus steht. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage der Digitalisierung. Vielleicht erstmal allgemein, welche Rolle spielt denn die digitale Transformation auch von Unternehmen im Zuge dieser nachhaltigen Transformation aus deiner Forschungsperspektive?
Das ist jetzt schon eine spezifische Frage, weil sie setzt ja eigentlich voraus, okay, die digitale Transformation, die kann im Zuge der nachhaltigen Transformation gezielt eingesetzt werden.
Ist dem denn so?
Genau, das ist vielleicht das Spannende. Ja, also wir finden, also man kann die Frage mit Ja beantworten, weil wir finden ganz viele Unternehmen, die digitale Technologien sinnvoll einsetzen, also sinnvoll im Sinne eines übergeordneten Sinnes, ja, beispielsweise für ökologische und soziale Anliegen. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass wahnsinnig viele digitale Technologien genau für das Gegenteil eingesetzt werden. Ich finde das ganz spannend, wenn wir uns die Debatte gerade zu künstlicher Intelligenz anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich fast jede Technologie für eine nachhaltige oder eine unnachhaltige Entwicklung eingesetzt werden kann. Sie kann eingesetzt werden, um bestehende unnachhaltige Geschäftsmodelle zu verfestigen oder noch effizienter zu machen. Und gleichzeitig stecken da drin wahnsinnig große Potenziale, um echte nachhaltige oder gar regenerative Geschäftsmodelle zu kreieren. Also nehmen wir mal bei der Landwirtschaft Wir können durch Wetterforecasts und Satellitendaten viel gezielter in Monokulturen zum Beispiel Prognosen darüber treffen, wann ein guter Erntezeitpunkt ist und so weiter. Aber verfestigen damit im Zweifel gigantische Monokulturen von Sojaanbau in Südamerika oder was auch immer. Wir können sie aber auch einsetzen, um ganz spezifisch für die spezifische Bodenqualität regenerative Landwirtschaft einzusetzen. Wir können Robotik einsetzen, möglicherweise in manchen Kontexten, um verschiedene Sorten von Produkten gleichzeitig auf Feldern anzubauen, die sich gegenseitig positiv befruchten und die Bodenqualität erhöhen. Das heißt, es hängt vom Einsatzkontext ab. Und ich glaube, das Dramatischste wäre, und deswegen mag ich euer Anliegen mit dem Podcast wirklich sehr, eben diese Transformationen, die gerade gleichzeitig einfach per se stattfinden, zu versuchen, miteinander zu verbinden. Weil ansonsten, wenn die digitale Transformation eine unnachhaltige Transformation per se gleichzeitig ist, ja, dann ist das größte Problem, was wir hätten. Also deswegen beides gezielt miteinander verbinden. Per se ist die Digitalisierung sicherlich nicht nachhaltig.
Super, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss, Stefan, hast du noch ein, zwei Do's oder Don'ts, die du unseren Hörerinnen und Hörern oder vielleicht auch einfach Unternehmerinnen und Unternehmern empfehlst, die sich eben jetzt mal mit dem Thema regenerative Wirtschaften auseinandersetzen wollen?
Vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen. Das erste, und das hat jetzt noch gar nicht so viel mit Regeneration zu tun, aber das hilft ganz, ganz oft, beginnt jetzt gerade beim Einsatz von digitalen Technologien immer mit dem Warum. Warum eigentlich? All das ist kein Selbstzweck. Wofür kann es eingesetzt werden? So, das ist was ganz Generisches, aber das fällt mir an sehr, sehr vielen Stellen ein. Wenn ich gefragt werde, irgendwo eine Intervention zu machen in Unternehmen, dass auf viele Fragen des Einsatzes, gerade von digitalen Technologien, gar keine Antwort nach dem echten, übergeordneten Warum es ist. Das zweite ist, regeneratives Wirtschaften für diejenigen, die jetzt einfach Interesse an dem Thema gefunden haben. Es gibt eine ganze Reihe von spannenden Veranstaltungen, um sich zu vernetzen und das Wissen dazu zu vertiefen. Es gibt regenerative Salons, die Initiative Regenerative Marktwirtschaft auch mit unserem Institut, dem Institut für regenerativen Wirtschaften, an der einen oder anderen Stelle zusammen gestalten und sich inspirieren lassen, um zu verstehen, was ist denn eigentlich möglich? Welche Blueprints gibt schon? Was sind die Motivationen von Unternehmertum, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die an die regenerative Unternehmen gestalten? Man stellt total fest, dass da in dieser Bubble eine wahnsinnige Energie ist. Menschen finden im regenerativen Wirtschaften einen großen Sinn. Es ist was anderes, wenn ich irgendwie am Ende des Jahres sagen kann, okay, ne, ich habe am Ende mit meinem Geschäft, weiß ich nicht, 500.000 Euro Gewinn gemacht, oder ich habe 500.000 Gewinn gemacht und ich habe gleichzeitig dieses und dieses und dieses Problem mitgelöst. Ich habe dazu beigetragen, dass sich unsere Gesellschaft als Ganzes positiv entwickelt. Und da stellen wir einfach fest, es gibt so viele spannende Geschichten zu erzählen von Unternehmerinnen und Unternehmern. Deswegen geht da rein, hört dazu, das inspiriert wahnsinnig. Und auch wenn ich komme aus der Wissenschaft eigentlich, ich fühle mich jedes Mal inspiriert und merke, dass es mir in den Fingern kribbelt, selber anzupacken. Und deswegen kann ich diese Begeisterung an dieser Stelle sehr, 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 sehr teilen und anderen empfehlen, in diese Welt einzutauchen.
Wunderbar, Stefan. Ich würde sagen, das war ein exzellentes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst und mir Rede und Antwort gestanden hast. Und wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit deiner Forschung. Und bin sehr gespannt, wann aus den 1% 2, 3 und vor allen Dingen 10, 20, 30 werden.
Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und darauf freue ich mich auch. Euch alles Gute mit dem Podcast.
Danke. Das war's für heute mit dem Twinsight Podcast. Mein Name ist Ingo. Bei mir zu Gast war Professor Dr. Stefan Hahnkammer. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao.